Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Und jetzt kommen wir zum Wort Gottes. Seid ihr bereit? Schüttelt mal kurz den Nachbarn links, rechts von euch und sagt: Bist du bereit? Bist du bereit? Bist du bereit für das Wort Gottes? Deswegen lass uns einen Applaus geben für Benji, der heute uns das Wort Gottes geben wird.
Danke dir, Joachim. Hey, darf ich kurz mal was sagen? Joachim, den kenne ich jetzt, glaube ich, schon, ja, wie lange kennen wir uns? 10 Jahre. Und so cool, zusammen irgendwie eine Reise gegangen zu sein. Und Joachim ist für mich jemand, ich habe so ein paar Menschen immer im Kopf, wenn ich darüber nachdenke, wäre es so ein Zeugnis für wenn Gott in ein Leben kommt. Und Joachim ist so, glaube ich, ein Mann, von dem werde ich noch in vielen, vielen Jahren erzählen, diese Story einfach gesehen zu haben in deinem Leben, total positiv einfach zu sehen, wie du Gott immer wieder reingenommen hast. Und heute darf ich sagen, hey, Pastor Joachim hat letzte Woche gepredigt. Und es ist so cool, einfach zu sehen, wo du heute stehst, welchen Weg du gegangen bist und wie du für Gott unterwegs bist und brennst. Und es ist mir eine Ehre, dass wir als Church dich als Pastor haben. Genau, das wollte ich, es ist mir tief auf dem Herzen, hey, ja. Genau. So cool. Nice. Ich habe die Ehre, heute zu predigen. Das ist total cool. Und ihr hört es ein bisschen an meiner Stimme, an meiner Nase. Ich bin die Woche auch so ein bisschen krank geworden. Aber zum Glück ist das alles auf dem Abflug. Und es geht mir schon wieder viel besser. Und ihr entschuldigt meine etwas nasale Stimme heute früh. Genau. Wir sind gerade in einer Predigtserie, die heißt Route wird neu berechnet, geleitet vom Heiligen Geist. Zum Glück steht das da oben. Ich habe gerade gedacht, wie hieß die Serie nochmal? Aber danke, liebes Beamer-Team, ihr seid großartig. Und Pastor Joachim hat letzte Woche darüber gesprochen, über Aufopferung. Er hat über Herr der Ringe gepredigt, er hat über Avengers gepredigt, er hat über Harry Potter gepredigt. Wow, krass. Okay, Stimmungsbild. Ja, ist super. Ey, was eine coole Predigt letzte Woche, oder? Ich habe es super gefeiert zu sehen, wie Jesus sich für uns aufgeopfert hat und wie er uns dabei helfen will, ein Held in unserer Geschichte zu werden und wie wir Held unserer Geschichte sein können. Richtig cool, oder? Und wir wollen weitergehen in dieser Predigtserie. Und ich will mit einer kleinen Story anfangen, und zwar auch von letzter Woche. Ich war letztes Wochenende mit meinem Mitbewohner und gutem Kumpel Matti unterwegs und wir waren auf dem Weg zu einer Party und es könnte sein, dass wir ein bisschen spät dran waren und wir haben ein Auto gesucht. Ja, ich habe mir ein Auto gekauft, aber das war noch nicht zugelassen, deswegen musste ich noch einmal einen Mietwagen buchen. Und wir waren auf dem Weg zu diesem Mietwagen und ich habe auf die Karte auf meinem Handy geguckt, gesehen, okay, man muss hier durch diesen Park durch und am Ende des Parks dann rechts und wir gehen in diesen Park rein, sind in den Park unterwegs und realisieren irgendwann, das ist kein Park, es ist ein Friedhof. Und wir laufen weiter und dann war so, okay, am Ende des Wegs, da geht es rechts rum und da steht das Auto. Jetzt sind wir am Ende des Wegs und was ist da? Ein 2 Meter hoher Stacheldrahtzaun. Und wir sehen zwar die Straße, aber das ist dieser Zaun, ja. Und dann sind wir nach links gegangen und da war wieder, überall waren so, ach, da müsste doch irgendwo mal, kann man doch auf die Straße rausgehen, aber nirgendwo, überall war dieser Zaun im Weg, ja. Und in dem Moment habe ich was realisiert und zwar, lauf niemals mit Carsharing-App-Karten, sondern nutz Google Maps oder ähnliches. Also das hilft auf der einen Seite ganz toll und auf der anderen Seite, wenn wir darüber reden, die Route wird neu berechnet und die Route, dann ist die Karte wichtig, ja. Die Karte ist wichtig. Es ist wichtig, dass du die richtige Karte anguckst und dass die Karte aktuell ist. Ja? Ich habe gerade gesagt, ich habe mir ein neues Auto gekauft. Das ist von 2015. Da hat das Navi noch so einen Kartenslot, so einen SD-Kartenslot. Da kannst du eine neue Karte draufladen und reinstecken. Ja, ich fahre eher mit anderen, moderneren Mitteln Auto. Aber auch das ist tückisch. Ich bin mal in Amerika unterwegs gewesen und irgendwann hatte ich kein Internet mehr und dann war ich nur noch ein blauer Punkt auf einer grauen Karte. Zum Glück war ich auf einem Highway, wo es 3 Stunden lang immer nur geradeaus ging. Ich habe mich nur die ganze Zeit so gedacht, hoffentlich fahre ich auch wirklich Richtung Westen und irgendwann kommt der Pazifik. Ja? Weil Wenden war komplex. Ja? Also die Karte ist wichtig und ich habe was mitgebracht, ja? Einen Moment, das kommt aus unserer Wohnung. Das So, jetzt nur richtig rumhalten. Das hing lange Zeit in unserer Wohnung. Das ist eine Karte. Genau, und zwar erkennt das vielleicht jemand, das ist Berlin. Ja? Jetzt würde ich dir nicht empfehlen, dich zu entscheiden, mit dieser Karte versuchen, zur Gemeinde zu kommen. Ja? Es könnte sein, dass die Gemeinde noch gar nicht verzeichnet ist auf dieser Karte, beziehungsweise der Stadtteil auch noch gar nicht so richtig da ist. Das ist nämlich eine Karte um 1910 von Berlin. Ja? Aber ich will heute über Karten, also ich denke, ihr merkt es, ne? Es geht heute um Karten. Ja? Also ich will über Karten sprechen und nachher auch noch was, aber dazu komme ich später. Diese Karte ist aber wie so ein Grundstein. Hey, das ist Berlin, das ist die Stadt. Und ich will heute so über Lebenskarten sprechen, will darüber reden, hey, die Karte aktuell zu halten. Ja? Weil wenn du jetzt versuchst, mit dieser Karte durch Berlin zu fahren, dann wird das kompliziert. Ja, weil du vieles von dem, was du heute in Berlin hast, existiert da noch gar nicht. Stadtautobahn finden, gibt es hier noch nicht auf der Karte. Das heißt, du wirst hier nicht wirklich mit der richtigen Route vorankommen. Und lass uns mal in die Bibel einsteigen. Und ich will heute so 2, 3 Persönlichkeiten aus der Bibel mit uns angucken und schauen, was Gott für so Karten in ihrem Leben zeichnet und wie er vorangeht. Und ich fange mal bei Abraham an. Als ich das letzte Mal hier gepredigt habe, habe ich auch was über Abraham gesagt. Das war der Typ mit Sterne am Himmel. Ihr erinnert euch, ne? So, du wirst so groß. Sterne, jetzt kannst du zählen. Nee, okay, gut. Das ist Abraham. Ja? So, und Gott sagt zu Abraham, du wirst mal richtig groß werden. Und das Spannende ist, Abraham, der ist aus Ur in Chaldea, irgendein Land, irgendwo auf einer Karte, irgendwo so ein bisschen rechts oben quasi, und dann ist er quasi nach Kana angekommen, weil Gott ihm das gesagt hat. Er hatte seinen Neffen dabei, war eine große Familie, und dann hat er irgendwann gesagt, okay, lieber Neffe, damit wir uns hier nicht alle bestreiten miteinander, dann teilen wir uns mal auf. Wo willst du hin? Der Lot hat gesagt, ich gehe da lang, hat Abraham gesagt, gut, ich gehe da lang, und dann begegnet ihm Gott. Und da steigen wir mal ein, 1. Mose 13, 14 bis 17. Nachdem Lot fortgezogen war, sprach der Herr zu, Achtung, Abram, schau dich nach allen Seiten um. In anderen Übersetzungen, Übertragungen steht drin, schau mal nach Westen, schau mal nach Osten, schau mal nach Süden. Also schau dich mal um, heb mal den Blick, schau dich mal um. Dieses ganze Land, das du siehst, werde ich dir und deinen Nachkommen für immer zum Besitz geben. Und ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht zählen kann, so wie der Staub auf dem Erdboden. Mach dich auf den Weg und durchzieh das ganze Land, denn ich werde es dir geben. Hier definiert Gott ganz viel. Wir wissen von Abraham, er ist der Gründer, der Erste einer ganz langen Reihe. Ja, wir sprechen von dem Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, das sind so die 3 ersten Generationen, die aufeinander zukommen. Und Abraham ist der, dem Gott so als allererstes begegnet. Und mit ihm geht ganz viel Geschichte los. Und hier geht eine Story los. Hier baut Gott eine Karte. Schau dich mal um nach allen Seiten. Und ich möchte heute, wie gesagt, so ein bisschen darüber reden, hey, welche Lebenskarte zeichnet Gott für mein Leben? Welche Karte liegt eigentlich meinem Leben zugrunde? Wo wähle ich denn eigentlich meine Route? Wo geht's denn hin? Und inwieweit hilft mir eine Karte und inwieweit hilft mir eine Karte auch nicht, weil die Aktualität einer Karte ist am Ende das Entscheidende. Du kannst dich mit dieser Berlin-Karte vielleicht im Zentrum noch ganz gut durch Berlin bewegen, weil das gab es damals schon. Und die alten Straßen existieren vielleicht auch. Aber umso weiter nach außen du kommst, umso schwieriger wird es, weil immer neue Sachen hinzugekommen sind. Die Aktualität einer Karte macht am Ende das aus, wie sich unsere Route definiert. Und ich will mit uns zusammen jetzt in die Bibel reinspringen. Und ich habe die erste Teilüberschrift meiner Predigt einen ganz, ganz schlanken Titel gegeben. Eine geografische Reise durch die Lebenskarte von einigen Bibelhelden. Ich saß gestern da und habe mir so überlegt, wie nennt man denn diesen Abschnitt, nachdem ich ihn noch ein paar Mal gelesen habe, und dachte, ja, das sagt doch eigentlich alles. Eine geografische Reise durch die Lebenskarte von einigen Bibelhelden. Ja, denn das soll es sein. Lasst uns schauen und gucken, wie Gott es macht, mit Menschen ihre Lebenskarte zu definieren und was vielleicht in ihrem Leben so passiert, was Gott tut, um zu sagen, hey, hier geht jetzt vielleicht gerade mal ein neuer Zeitabschnitt los. Lass uns das mal so vorstellen wie, hey, da ist Berlin und das war Berlin 1900. Aber jetzt haben wir Berlin 2024. Das ist Berlin damals, aber wir leben in Berlin heute. Das war Benji damals, das ist Benji heute. Das war Pastor Joachim damals, das ist Pastor Joachim heute. Hey, die Karte hat sich wahrscheinlich verändert. Die Karte hat sich vielleicht vergrößert. Die Karte ist neu geworden. Und ich möchte mal bei Abraham bleiben. In 1. Mose 17, 3, Vers 7, da sagt Gott Folgendes zu ihm: Das ist mein Bund mit dir. Ich will dich zum Vater vieler Völker machen. Du sollst nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham. Denn ich werde dich zum Vater vieler Völker machen. Ich werde dir so viele Nachkommen geben, dass aus ihnen ganze Völker entstehen werden. Auch Könige werden von dir abstammen. Dieser Bund zwischen uns soll auch für die kommenden Generationen gelten. Er wird für alle Zeit Gültigkeit haben zwischen mir und deinen Nachkommen. Ich will dein Gott und der Gott deiner Nachkommen sein. Ja, ich will dir und deinen Nachkommen das ganze Land Kanaan geben, in dem du jetzt als Fremder lebst, für immer geben. Und ich will ihr Gott sein. Du sollst nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham. Gott verändert eine Season. Im Hebräischen bedeutet Abram, der Vater ist erhaben. Also wie wenn der Name Abraham bedeutet, mein Vater war erhaben. Meine Geschichte ist, ich komme aus einer wohlhabenden Familie. Meine Vergangenheit war gut. Da war mein Vater, der war erhaben. Und jetzt sagt Gott, aber das soll nicht weiter deine Geschichte sein, das soll nicht weiter deine Season sein. Deine Season, die jetzt kommt, heißt Abraham, Vater vieler Völker. Nicht mehr dein Vater ist der Erhabene, von dem du dich jetzt definieren sollst. Nicht, dass es nicht gut ist, sich von seinem Vater zu definieren, das sage ich damit nicht, sondern es sagt was über seine Familiengeschichte aus. Es ist ein bisschen wie wenn Gott sagt, hey Abraham, das war damals in Ur in Chaldäa, da warst du damals unterwegs. Und da bist du groß geworden und da warst du vielleicht schon eine Nummer, aber aufgrund der falschen Herkunft. Nämlich aus der Herkunft deiner Familie warst du eine große Nummer. Und jetzt will ich das ändern und ich mache dich zu Abraham und das sage ich jetzt über deinen Namen und du wirst ein Vater vieler Völker werden. Und jetzt ist die Herkunft anders, weil das kommt von mir, von dem Gott Abrahams. Okay? Das ist so der Gedanke, den ich habe. Und wie ist es? Ne? Was steht auf meiner Lebenskarte momentan drauf? Ja? Steht da noch Benji von 2001? Steht da vielleicht noch Benji von 2008? Steht da Benji von 2014, als ich damals nach Berlin gekommen bin? Oder steht da Benji von 2024? Steht da vielleicht noch drauf Benji von vor 4 Jahren? Oder von heute? Hey, was spricht Gott gerade in mein Leben? Was definiert er gerade als Grundlage für mein Leben? Was ist die Karte, die er gerade in meinem Leben drin hat? Die Karte wird nämlich immer wieder meine möglichen Routen definieren. Gott kann nur auf dem sprechen, was für mich Grundlage ist. Ich mache es mal ein bisschen praktischer oder ein bisschen plastischer. Vor ein paar Jahren, da war ich noch Student. Und das war cool. Das war eine richtig gute Zeit. Aber das Studium bringt gewisse Ressourcen mit sich. Das bringt bestimmte Pflichten mit sich. Das bringt vielleicht auch viel mehr Zeit als heute mit sich, gefühlt zumindest teilweise. Viel mehr freie Wochenenden zumindest. Man konnte mehr ausschlafen und musste nicht so viel 24 Stunden in Krankenhäusern verbringen. Das ist aber auch cool, das ist heute. Aber das war das Studium. Und wenn ich jetzt sagen würde, hey Gott, sprich mal in die Zeit, dann wird Gott genau da reinsprechen, wenn das die Grundlage ist. Aber wenn Gott sagt, hey Benji, sorry, du bist aber kein Student mehr. Du bist das aber gar nicht mehr. Das passt gar nicht mehr. Das ist nicht mehr deine Karte. Deine Karte ist jetzt, hey, du bist jetzt doch schon irgendwie Arzt, bist jetzt doch schon erwachsen, auch wenn du dich überhaupt noch nicht so dabei fühlst und auch wenn du immer noch genauso viele Witze machst und so, aber im Alltag, ja, bist du jetzt jemand anderes. Deine Position hat sich verändert und deine Ressourcen haben sich vielleicht auch verändert oder verschoben. Die Karte ist stellenweise größer geworden vielleicht von den Möglichkeiten, die du hast. Und wenn Gott jetzt eine Route definieren will, dann wäre es doch cool, wenn Gott auf der neuen Karte die Route definieren kann und nicht auf die alte zugreifen muss, weil ich immer noch in meinem alten Leben gefühlt lebe. Okay, das ist der Gedanke mit dieser Karte. Lasst uns mal weitermachen und in ein nächstes Leben hineinschauen in der Bibel. Und zwar noch so ein, über jemanden, über den fast nie gepredigt wird, Simon Petrus, kennt man nicht, oder? Nee, eigentlich kaum, oder? Und zwar, damit das so ein bisschen besonders ist, steht da nicht Simon Petrus, sondern Simon zu Petrus. Ja? Weil aus Simon wurde irgendwann Petrus. Jesus macht das nämlich genauso, dass er bei Petrus in seinem Leben sagt, hey, ich habe verschiedene Seasons für dich, ich habe verschiedene Steps für dich. Und irgendwie wird das Ganze immer weiter. Lasst uns mal reinschauen. Lukas 5, 8 bis 11. Als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, kümmere dich nicht weiter um mich. Ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Denn beim Anblick des überreichen Fangs hatte ihn Ehrfurcht erfasst. Und den anderen ging es genauso. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, waren voller Staunen. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und sie folgten Jesus nach. Das war der erste Moment, in dem Jesus das erste Mal eine Rolle definiert in Simons Leben. Hier steht zwar Simon Petrus am Anfang, aber das liegt daran, dass der Lukas das aus der Zukunft quasi schreibt, wo er schon wusste, dass er irgendwann Petrus heißen wird. Zu der Zeit hieß er noch Simon, denn Jesus sagte zu Simon, und Simon kommt wieder aus dem Hebräischen, aus dem hebräischen Wortstamm Shamar, und das heißt so viel wie Gott erhört oder Gott hört. Und das ist genau das, was Simon hier gerade erlebt, nämlich, ich weiß nicht, ob ihr so ein bisschen The Chosen-Fans seid, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der diese Serie geguckt hat, ich feiere das momentan sehr, einfach diese Geschichte über die Jünger zu gucken und diese Geschichte zu sehen, hey, wie sieht das aus irgendwo und wie ist da dieser Simon, der irgendwo hier irgendwo sagt, hey, ich bin ein viel zu großer Sünder, hey, ich bin es gar nicht wert, von dir gesehen zu werden. Und er erlebt hier das erste Mal die Bedeutung seines ersten Namens, nämlich dass Gott zu ihm sagt, hey, ich habe dich erhört, ich habe dich gesehen. Simon Petrus begriff, er erkannte, was geschehen war, er erkannte, wer da vor ihm steht. Er fiel auf die Knie, er demütigt sich. Ja, erkennen und in Demut hingehen und sagen, hey, hier bin ich noch ein viel zu größer Sünder. Und da ist es noch Simon, der von Gott gehört wird, der von Gott gesehen wird. So die erste Phase in seinem Leben. Schauen wir weiter in Matthäus 16, 15 bis 18. Da stehen sie vor dem Berg Hermon in Caesarea Philippi. Und das ist so das Tor von der Hölle. Als ich letztes Jahr in Israel war, ich fand es sehr, sehr krass. Ich war an dem Ort, da ist so ein großes Felsmassiv und da ist da so ein großes Loch drin. Und daneben ist diese ist so eine Kultstätte von den Römern gewesen, wo für den Gott Pan geopfert wurde. Und da wurden Ziegen geschlachtet und wahrscheinlich noch viel schlimmere Sachen gemacht in der Zeit. Und die Jünger stehen da mit Jesus. Und Jesus fragt sie, hey, wer bin ich? Ich lese mal vor, Matthäus 16, 15 bis 18. Daraufhin fragte er sie, und was meint ihr, wer ich bin? Simon Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da erwiderte Jesus, glücklich bist du, Simon, Sohn des Johannes. Denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Und jetzt passt auf, von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde baue. Das ist so eine krasse Stelle. Wenn man an diesem Ort steht und das sieht und sich vorstellt, wie klein sich diese Jünger gefühlt haben müssen an dieser römischen Kultstätte, also nochmal, Israel ist belagert, da sind lauter Römer, da sind lauter römische Soldaten, da ist das römische Volk, was die Juden im Grunde genommen in der damaligen Zeit als eine untere Klasse behandelt hat, ja? Wo ein römischer Soldat hingehen konnte und konnte sagen, du Jude, leg dein Gepäck hier ab, nimm meine Sachen und trag sie für mich eine Meile. Ja, das ist die Position. So stehen die Jünger vor dieser römischen Kultstätte und hier sagt Jesus was und sagt, hey, wer bin ich? Was meinen die Leute? Und dann sagt er zu Petrus das, du bist der Fels. Und dabei gucken sie auf diesen Berg, ja, wo dieses Tor der Hölle drin ist. Und er sagt, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde baue. Und nichts, was da rauskommt oder da reingeht, wird es brechen können, weil du hast Macht bekommen von mir. Weil du mich erkannt hast. Petrus hat Jesus wieder erkannt. Er hat wieder erkannt, er hat wieder was weiteres erkannt. Er hat erst im ersten Moment, als er Jesus das erste Mal begegnet, da erkennt er sich selber. Da erkennt er das, wer er ist. Und versteht, dass er Jesus braucht. Und im nächsten Moment erkennt er wieder mehr von Jesus. Und Jesus sagt, und jetzt geht eine neue Season los. Jetzt geht eine neue Zeit los in deinem Leben. Ich erweitere deine Lebenskarte. Ich erweitere das, was jetzt gerade da ist. Und von nun an bekommst du einen neuen Namen. Petrus, der Fels. Und jetzt wissen wir ja alle, Petrus, Superheld, ab dann war er immer dabei und alles lief gut, ne? Und wir wissen ja, Petrus war immer am Start. Nein, auch Petrus fällt. Petrus verleugnet Jesus. Auch er lässt Jesus allein, auch er lässt ihn zurück. Wir wollen das nicht werten, weil ich weiß auch nicht, wie ich in Todesangst so handeln würde. Aber dann ist cool, weil Jesus macht Frühstück mit den Jüngern, wieder am See Genezareth. Es ist gut, zu einem Frühstück zu gehen. Nächste Woche Samstag. Da passieren gute Dinge. Kommt vorbei. Johannes 21, 15 bis 17. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann hüte meine Schafe. Und noch einmal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Dreimal verleugnet, dreimal wiederhergestellt. Aber wisst ihr, was noch krasser ist? Das erste Mal, als Jesus den Simon beruft, beruft er ihn zum Menschenfischer, zum Fischer. Fischen bedeutet Fisch rausziehen, Fisch töten und Nahrung bereitstellen. Okay, wenn er über Menschenfischer redet, lassen wir den Teil mit dem Töten und der Nahrungsschaffung weg. Aber es ist erstmal ein viel einfacherer Job, weil es nur ums Fangen geht. Hiernach sagt Jesus, du bist kein Fischer mehr. Am See Genezareth, also wieder See, Petrus war vorher fischen, er ist wieder in seinen alten Beruf los. Und Jesus sagt, komm mal, du bist kein Fischer mehr, aber jetzt bist du Hirte. Nicht mehr fischen, nicht mehr nur fangen, sondern hüten, beschützen, weiden, leiten. Und wieder geht eine neue Season in Petrus' Leben los. Wieder passiert was Neues. Hey, Jesus will in unser Leben immer wieder reinkommen. Und wir sagen, hey, ich habe damals eine Karte gemalt. Aber die mache ich jetzt größer. Und ich habe noch was dabei. Ich bin gespannt, ob das hält. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss es festhalten. Oh Herr, es war deine Idee, nicht meine. Du hast die Verantwortung für den Boden. So, Jesus gibt unserem Leben einen Rahmen. Das ist ein schöner Rahmen, oder? Ein ganz schön alter Rahmen. Unser Leben ist nicht nur eine Karte, unser Leben findet auch in einem bestimmten Rahmen statt. Und was Jesus hier mit Petrus macht, ist ganz oft ist, guck mal Petrus, das war dein altes Leben. Das war bis jetzt und das war bestimmt auch sehr schön. Das war auch gut, das habe ich auch gewollt. Aber weißt du was? Der ist nicht ganz so pompös wie der alte, aber er ist neu. Ich gebe dein Leben jetzt mal noch einen neuen Rahmen. Ich rahme dein Leben neu ein. Behalte das Bild mal im Auge, wir gehen danach weiter. Jesus hatte einen Plan für Petrus. Jesus hatte einen Plan für seine Gemeinde. Jesus beginnt seine Reise in Kapernaum. So irgendwo im Norden von Israel, er kommt aus Nazareth und irgendwie kann man sich eigentlich menschlich gesehen keinen schlechteren Ort vorstellen, wo man irgendwie anfangen möchte, die Welt zu verändern. Ja, es ist irgendwie so eine kleine Stadt und er ist irgendwie die ganze Zeit in dieser Gegend. Und erst später in seiner Season, erst später auf seiner Karte geht er dann irgendwie nach Jerusalem und fängt dort an zu sprechen, wo man eher erwarten würde, dass der Sohn Gottes anfängt, etwas zu machen. Und auf dem Weg nach Jerusalem, da gibt es so einen Moment, da nimmt er seine Jünger mit und sagt, hey, kommt, wir gehen mal eine andere Route. Wir gehen mal eine neue Route. Ich erweitere mal eure Karte. Wir gehen nicht den langen Weg nach Jerusalem, sondern wir gehen durch Samaria durch. Und Samaria war gefährlich, weil die Samariter waren nicht so gut mit den Juden. Für einen Juden durch Samaria laufen, das war gefährlich. Jesus geht eine neue Route. Und auf der Route durch Samaria, die viel schneller ist nach Jerusalem, by the way, kommen sie an einem ganz bestimmten Ort vorbei, und zwar dem Jakobsbrunnen. Und wir haben ja vorhin über Abraham gesprochen, ne? Der Jakobsbrunnen in Genesis 33, 19 bis 20 steht, dass Jakob dort für 100 Silberstücke den Lagerplatz von der Familie Hamors, des Vaters von Sichem, kaufte. Und er errichtete dort einen Altar und nannte ihn El-El-Hohe Israel. Groß ist Gott, der Gott Israels, glaube ich. So. Er baut da einen Altar und das scheint die Stelle zu sein, wo später dieser Brunnen ist. Das Spannende ist, es ist Sichem. Und da hat Abraham damals den ersten Altar für Gott gebaut. Also Jesus ist jetzt an dem Ort, wo Abraham ursprünglich mal einen Altar für Gott gebaut hat. Dann Jakob hat da einen Altar für Gott gebaut, dann hat da irgendjemand einen Brunnen gegraben und jetzt steht Jesus da. Und an diesem Ort, auf dieser Karte, an diesem Platz, da trifft Jesus eine Samariterin, eine Frau, die Ausgestoßener nicht hätte sein können. Sie war erstens Samariterin, damit gehörte sie schon mal zu den Außenseitern. Dann war sie eine Frau, dadurch war sie nochmal Außenseiter bei den Samaritern. Dann war sie ehelos und hatte trotzdem einen Mann und damit war sie noch mehr Außenseiter. Also sie war der Außenseiter von den Außenseitern quasi. Und diese Frau trifft er an diesem Ort, an diesem Brunnen. Und dieser Frau, das ist das erste Mal, dass Jesus sagt, ich bin der Messias. Das ist das erste Mal, dass Jesus einem Menschen wirklich offenbart, wer er ist. Da ist diese Frau, die hat eine Lebenskarte und da ist auch irgendwie ein Rahmen um ihr Leben. Aber dieses Leben hieß bis jetzt irgendwie Geschichte, irgendwie alt, vielleicht auch mit so ein paar Rosen drin, aber irgendwie verstaubt und ein bisschen schon einige kleine Platzer. Und sie durfte nicht mal mit den anderen Frauen zum Brunnen kommen normalerweise. Aber hier kommt Jesus und sagt, das war bis jetzt der Rahmen, jetzt mache ich den Rahmen größer. Jetzt mache ich den Rahmen größer für dein Leben. Denn plötzlich ist sie eine der ersten Evangelistinnen, nämlich sie ist diejenige, die in die Stadt geht, von Jesus erzählt und sich plötzlich ganz viele Leute für Jesus entscheiden. Ist das krass, oder? Eine Begegnung mit Jesus, da ist eine Lebenskarte, da ist ein bestimmter Rahmen in deinem Leben und da ist vielleicht auch ein Rahmen in meinem Leben und da stehen so Begriffe irgendwie dran. Vielleicht bei mir steht da von ganz früher noch, du Opfer. So irgendwie immer das Opfer, immer der Typ, der immer als erstes dachte, keiner sieht mich, keiner mag mich, kein Mensch will irgendwie mit mir Zeit verbringen. Weil ich das früh mal so gelernt habe. Vielleicht steht da irgendwie ein familiärer Druck. Vielleicht steht da auch einfach nur deine Arbeit gerade. Hey, da ist ein Rahmen in deinem Leben. Und wisst ihr, Rahmen sagen ganz viel über Bilder. Freunde von mir, die mich so ein bisschen besser kennen, die wissen, dass ich sehr viel Bares für Rares gucke. Ja? Bares für Rares ist so eine Sendung, da geht es um Kunstgeschichte und alte Gemälde. Ja? Und da ist der Rahmen immer sehr interessant, weil der Rahmen auch immer, die Frage ist, na, kommt der Rahmen jetzt aus der Epoche oder nicht? Ist der authentisch oder ist der später dazugekommen? Ist das einfach nur ein Museumsrahmen, den irgendwann jemand mal gebaut hat oder kommt der wirklich aus der Zeit? Der Rahmen definiert viel über das Bild und seine Geschichte, woher es kommt. Hey, und genauso ist es mit unserem Leben auch, wenn wir in den Rahmen unseres Lebens angucken, weil ihr seht, dieser Rahmen, der begrenzt, ne? Irgendwo bildet so ein Rahmen Grenzen in unserem Leben. Und das ist auch total normal und das ist auch total gut. Es ist gut, dass wir Begrenzungen in unserem Leben haben. Und es ist auch klar, wir haben nur eine 7-Tage-Woche mit 24 Stunden. Aber manchmal muss mal ein neuer Rahmen her. Manchmal muss ein neuer Rahmen her. Und das Spannende ist, in der Psychotherapie, da gibt es den Begriff des Reframings, des Re-Rahmens, des neuen Rahmens. Ich habe mich mal in meinem Studium längere Zeit so ein bisschen mit Schmerzmedizin auseinandergesetzt und mich gefragt, hey, was hat das Gottesbild von Menschen für einen Einfluss darauf, wie Menschen mit Schmerzen umgehen. Und sehr interessant, wenn man sich so christliche Forschung anguckt, da gibt es viel Gutes und auch viel nicht so Gutes, aber es gibt so eine leichte Evidenz dafür, dass Leute, die ein Gottesbild haben von einem liebenden Gott, von einem Gott, der Gutes tut, von einem Gott, der sie liebt, besser mit Krankheit umgehen können. Und besser mit Schmerzen umgehen können. Und in der Psychotherapie gibt es eben dieses Konzept des Reframings, was bedeutet eigentlich, ganz einfach gesprochen, einen Perspektivwechsel einzunehmen. Ich weiß nicht, jeder kennt das Beispiel mit dem halb leeren oder halb vollen Glas. Wie sehe ich das Problem in meinem Leben? Wie sehe ich die Dinge in meinem Leben, die gerade da sind? Ist das Glas halb leer oder halb voll? Hat das vielleicht einen Vorteil für mich? Sind da Dinge für mich, die gut sind? Hey, manchmal muss ein neuer Rahmen her. Vielleicht sind da Dinge in deinem Leben, wo du sagst, hey, die belasten mich. Die sind nicht gut, oder die sind auch vielleicht seit Jahren gut, aber weil da ein Rahmen ist, der da gar nicht mehr zu passt. Weil da der alte Rahmen vielleicht ist, der da gar nicht hingehört. Vielleicht müssen neue Dinge auf unseren Rahmen drauf. Vielleicht müssen neue Dinge, vielleicht müssen wir die Karte mal größer denken. Vielleicht sind da Sachen gerade, wie man sagt, hey, da sind Probleme in meiner Familie. Vielleicht habe ich gelernt, immer vermeiden zu lernen, irgendwie so Sachen zu umgehen, schwierige Gespräche, Konfrontationen zu umgehen. Vielleicht sind da klärende Sachen dran, auch wenn sie erstmal wehtun. Aber vielleicht muss dieser eine Rahmen weg für den neuen Rahmen. Weil der neue Rahmen bedeutet, da ist mehr Platz in meinem Leben. Da sind neue Routen möglich. Da kann Gott was Neues mit mir gehen. Es gibt eine sehr coole Bibelstelle und damit will ich schließen. In 1. Chroniker 4, Vers 10. Ein Mann namens Jabez, aber war angesehener als alle seine Brüder. Seine Mutter nannte ihn Jabez, denn sie sagte, ich habe ihn unter Schmerzen zur Welt gebracht. Er war es, der zum Gott Israels betete, segne mich doch und erweitere mein Gebiet. Sei bei mir in allem, was ich tue und bewahre mich vor allem Kummer und Schmerz. Und Gott erfüllte ihm seine Bitte. Ein Mann, dessen Leben, seine Karte war definiert als du hast Schmerz. Eigentlich. Das war das, was ihm gesagt wurde. Aber er trifft eine bewusste Entscheidung und sagt, ich mache genau das Gegenteil von dem, was ich zu erwarten hätte. Jabez betet, erweitere mein Gebiet. Das wird nicht halten. Aber ich bleibe hier mal so stehen. Seht ihr das? Da ist auch noch Platz nach oben und unten. Da ist Platz für eine neue Karte. Jabez betet, erweitere mein Gebiet. Er sagt, schütze mich vor Kummer und Schmerzen. Das, was eigentlich sein Leben definiert hat, das, was eigentlich sein Name sein sollte, hat er gesagt, nein. Ich weiß, dass mein Gott größer ist. Ich weiß, dass mein Gott eine bessere Karte und einen größeren Namen und einen größeren Rahmen für mein Leben hat. Wollen wir mal zusammen aufstehen? Danke, Jesus. Lass uns mal die Hände ausstrecken zu unserem Gott, wenn du Freiheit dazu hast. Danke, Jesus, wir preisen dich. Wir loben deine Größe, Gott. Wir lieben dich. Danke, Jesus, dass du unser Leben siehst. Dass du unser Leben kennst, Jesus. Und ich lade dich jetzt dazu ein, dass du mal das hochhältst im Inneren, dass du mal nachdenkst, hey, was steht vielleicht gerade auf meinem Rahmen drauf in meinem Leben? Was sind da gerade für Dinge in meinem Leben? Was begrenzt die Routen, die Gott für mich hat? Wie sieht die Karte aus? Ist das noch eine alte Karte oder ist das eine neue Karte? Muss da mal was Neues her? Dann halt es hoch zu Gott und sag, hey Gott, hier, ich gebe dir das ab. Hey, vielleicht sagst du gerade, hey, mich hat das gerade voll angesprochen, weil da ist ein Schmerz in meinem Leben. Hey, das kann ein körperlicher Schmerz sein, das kann ein seelischer Schmerz sein, das kann ein psychischer Schmerz sein, das kann auch ein Schmerz sein, weil du irgendwie dich nicht mit Menschen wohlfühlst. Hey, dann heb das jetzt hoch. Und ich glaube, dass der Gott, der Herr der Herrscharen, gerade hier ist. Und dass er sagt, hey, ich will auf deinen Rahmen was Neues draufschreiben. Ich will dir einen neuen Rahmen für dein Leben geben. Jesus, ich danke dir dafür, dass du alles siehst, was jetzt gerade hier ist. Ich danke dir dafür, dass jetzt du alles nimmst, was gerade Menschen bewegt und berührt. Jesus, ich preise dich für deine Größe. Ich bete, dass in diesem Moment Jesus Heilung in diesem Raum Platz findet. Ich bete darum, dass Schmerzen gehen, Jesus. Ich bete darum, dass Identitäten erneuert werden, Jesus. Dass da, wo Menschen glauben, dass sie unfrei sind, dass da eine neue Freiheit kommt. Vater, ich bete darum, dass Rahmen gesprengt werden. Ich bete für neue Routen, Jesus. Ich bete darum, dass wir das mitnehmen in die Woche hinein, zu fragen, Jesus, was hast du Neues für mich in meinem Leben? Danke, Jesus. Vielleicht bist du heute das erste Mal hier. Vielleicht hast du das erste Mal heute irgendwas von Jesus gehört. Vielleicht hast du das erste Mal heute irgendwo gehört, dass da ein Gott ist, der ein Interesse an deinem Leben hat. Das erste Mal gehört, dass da ein Gott ist, der was Neues für dich hat. Und wir wollen jeden Sonntag die Chance dazu geben, dass Menschen ihr Leben Jesus geben können. Wir wollen das ganz einfach machen. Wenn alle Augen hier geschlossen sind, dann kannst du uns einfach ein Zeichen geben. Kannst du mir ein Zeichen geben. Und dann wollen wir zusammen als ganze Gemeinde ein Gebet sprechen, um es dir leichter zu machen, dich für Jesus zu entscheiden. Zähl von drei runter. 3, 2, 1. Ist jemand hier, der heute sagt, hey, ich will mein Leben jetzt zum ersten Mal Jesus geben? Danke, Jesus, wir preisen dich für diesen Morgen. Und jetzt danke, dass du jedes Herz siehst und dass du jede Not in jedem Herz siehst, dass du jeden Schmerz siehst, der vielleicht gerade da ist. Danke, Jesus, dass du jede Freude siehst, Jesus, und all das siehst, was uns gerade irgendwo begeistert, Jesus. Wir danken dir für deine Gegenwart, Herr. Wir danken dir dafür, dass du ein sprechender Gott bist, der neue Routen für uns hat. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du hineinsprichst in unser Leben in der kommenden Woche. Jesus, danke, dass Dinge arbeiten werden. Jesus, danke, dass diese Serie nicht einfach nur eine Serie von guten Reden ist, von guten Sachen ist, Jesus, sondern dass da Dinge hineingesprochen sind in Herzen in deinem Namen, Jesus. Danke, Vater, dass dein Leben groß ist, dass wir dich haben, Gott. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist für uns und dass alles gut ist bei dir, Jesus. Danke, dass wir Ewigkeitsperspektive mit dir haben, in deinem Namen, Jesus. Wir preisen dich. Können wir uns Gott mal einen Applaus zusammen geben? Jesus, wir preisen dich. Wir loben deine Stärke, Jesus. Halleluja. Hey, so gut. So gut, oder?
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.